Vielen herzlichen Dank für diese super spannende Studienpräsentation. Ich bin mir sicher, es gibt viele Fragen. Wer möchte zuerst? Bitte schön. Wer ist schneller dort mit dem Mikro? Helga?
So, herzlichen Dank für den wunderbaren Einblick in die Studie, vor allem weil es auch so plastisch dargestellt wurde. Ich glaube, jeder, der in einer Kommission oder in dem Verfahren schon involviert war, hat sich dann immer gedacht, ui, das machen wir nicht oder wunderbar.
Oder ui, das haben wir doch auch gemacht. Ja.
Oder das machen wir, glaube ich, vorbildlich, obwohl wir es vielleicht gar nicht vorbildlich machen. Ich möchte einfach noch einmal nachfragen, weil ihr ja euch auch angeschaut habt, unterschiedliche Fächerkulturen. Und das ist für mich, glaube ich, immer so ein Kommen aus der großen Uni, Uni Wien, mit den verschiedenen Fächern, und da sind die Sozialwissenschaften und noch wahrscheinlich näher dran an den Lebenswissenschaften, als wenn man die Geisteswissenschaften und die Hardcore-Formalwissenschaften hernimmt. Aber habt ihr da auch Erkenntnisse gewonnen, dahingehend, wie wir hier mit bestimmten Unterschieden in Kriterien auch arbeiten müssen, weil da ja immer auch die Gefahr besteht, dass man sagt, man stülpt sozusagen da, wo es am besten messbar ist und quantitativ zählbar irgendwie ist, stülpt man da auf andere Disziplinen irgendwie über. Habt ihr da Erfahrungen gewinnen können?
Ja, danke, das ist eine ganz wichtige Frage. Zwei Antworten vielleicht darauf mal. Die eine ist, wir haben gesagt, in unserer Studie waren die Unterschiede zwischen diesen beiden Fachkulturen mal nicht so groß. Man muss dazu sagen, in Bezug auf die Aussagen, die wir jetzt hier gemacht haben. Das bedeutet natürlich nicht, dass sie Qualität gleich einschätzen und gleiche Dinge wertschätzen. Aber auf diese querliegenden Dimensionen haben die DekanInnen die Dinge sehr ähnlich gesehen. Natürlich würde ich sagen, das, was Sie gesagt haben, ist ganz wichtig. Und deswegen ist es wichtig, diesen internen Qualitätsdiskurs zu haben und auch die Heterogenität in diesem Diskurs zu berücksichtigen, damit nicht ein Feld sozusagen oder ein Zugang zum Role Model für ein anderes wird. Und das haben wir ja nicht nur zwischen Feldern, wenn ich zum Beispiel die Sozialwissenschaften hernehme, haben wir ganz andere Publikationskulturen zwischen Feldern innerhalb sozusagen eines Wissenschaftsbereiches. Das heißt, wir haben das Problem auch auf viel kleineren Ebenen und es ist wichtig, das zu reflektieren. Da geht es auch wieder um Wissen, um die Frage, weiß man, dass Zitationsraten in unterschiedlichen Feldern unterschiedlich sind. All das ist sehr, sehr wichtig.
Ja, und vielleicht noch dazu zu sagen, deswegen ist es umso wichtiger, zu welchem Zeitpunkt man sich darüber unterhält, was jetzt das Basisqualitätsverständnis für diese Kommission ist. Weil in dem Augenblick, wo Sie wissen, welche Menschen sich beworben haben, haben wir einfach tendenziell, auch aus meiner eigenen Erfahrung, ich war lange Dekanin und so weiter, hat man aus eigener Erfahrung einfach, merkt man, wie da so Anpassungsphänomene passieren, weil man natürlich diese KandidatInnen dann auch in einem bestimmten Licht sozusagen sichtbar machen möchte, weil das natürlich Folgen hat. Das heißt, es ist extrem wichtig, sich mal darüber zu unterhalten, und in den Geisteswissenschaften und in den Sozialwissenschaften haben wir große Diskussionen, was ist eine gemeinsame Publikation, was ist ein Buch im Verhältnis zu Artikel, was ist und so weiter. Das heißt, diese Diskussionen müssten dann kommissionsspezifisch auch zum Teil geführt werden, aber vielleicht auch ein Stück weit dokumentiert werden, was denn da der Ausgangspunkt war, damit nachher sozusagen nicht so einfach Readjustierungen, würde ich das jetzt vorsichtig nennen, vorgenommen werden, weil man halt doch den Kandidatin A oder B lieber hätte und so weiter. Also ich glaube, da geht es wirklich um diese Kultur der Diskussion. Das ist für uns schon so ein wichtiger Punkt, und wann das stattfindet. Weil eigentlich müsste ich ja schon, wenn ich ausschreibe, eine Vorstellung von einer Operationalisierung haben. Da habe ich das ungefähre Fachgebiet festgelegt, da habe ich ungefähr festgelegt, woher diese Person, was die Person können soll. Das heißt, es wäre sehr wichtig, hier sehr früh zu beginnen, und manche Universitäten beginnen je nachdem später oder sehr spät schon, und in dem Augenblick, wo ich weiß, wer sich beworben hat, beziehungsweise wer sich nicht beworben hat, kann das dann andere Formen annehmen. Also ja, und dann gibt es natürlich auch eben, wie gesagt, wir haben auch in den Lebenswissenschaften, gibt es ganz unterschiedliche Modelle, wie die Einheit ausschaut. Und ich meine, die Einheit ist jetzt etwas Größeres. Und da gibt es halt manche, die haben so Gleichverteilungsmodelle, und es gibt andere, die haben sozusagen, was mir gehört, gehört mir und geht die nichts an Modelle. Und das ist halt irgendwie auch so eine Frage, wie funktioniert dann das Ganze? Und dann schauen auch Auswahlprozesse ganz anders aus, weil es dann nicht mehr so um das Mein und das Dein geht in dieser Form.
Ja, danke schön, sehr, sehr spannende Studie. Ich würde vielleicht ein bisschen darüber hinausgehend, aber anknüpfend an den Vormittag, provokante These in den Raum werfen. Ich glaube, wir können die Qualität sozusagen, die in Ressourcen sozusagen der Forschung ist, gar nicht ganz ausschöpfen. wenn wir nicht diese Macht- und Rollen- und Verantwortungsvielfalt, die in dieser Position Professur steckt, auch nicht aufgelöst bekommen. Ich glaube, dass selbst die bestausgestatteten ProfessorInnen das nicht leisten können, was eigentlich von ihnen verlangt wird. Und wir merken, es kommen immer mehr Kriterien hinzu, die eigentlich sozusagen erfüllt werden sollten. Und ich glaube, wenn man ganz ehrlich ist und selbstkritisch mit sich selbst da umgeht, muss man eigentlich eingestehen, jetzt abseits von Berufungsverfahren, wo man das wahrscheinlich nicht tun würde, dass man das gar nicht erfüllen kann. Und ich glaube, dass aber viele der Zielkonflikte, die wir am Vormittag schon thematisiert haben, die Sie jetzt gerade wieder thematisiert haben mit diesen verschiedenen Diskursen, die dann nebeneinander bestehen, aber nicht unbedingt vereinbar sind, ich glaube, dass wir da einen anderen Zugang eigentlich bräuchten, was Führungs- und Teamkultur in der Wissenschaft betrifft, dass nämlich viele dieser Rollen in einem Team erfüllt werden könnten mit wechselnden Hüten und Führungsrollen und Verantwortungen und das nicht so stark, auch die Ressourcenausstattung nicht so stark an einer Position hängen muss, weil das ist eigentlich noch ein sehr antiquiertes Konzept, sozusagen dieser starken Führungsperson, die ihr Team leitet, ein bisschen der gute Vater, die gute Mutter ist, und das entspricht ja eigentlich nicht mehr dem Bild, wie auf Forschung passiert und der Fluktuation. Mhm. Und ich glaube, wenn wir sozusagen uns um diese Diskussion herumdrücken, werden wir um die Zielkonflikte nicht herumkommen. Und wenn wir die aber lösen wollen, dann müssten wir, glaube ich, da ganz ehrlich in diese Wunde stochern. Aber gleichzeitig ist es natürlich klar, im internationalen Wettbewerb, und da haben wir wieder diesen anderen Zielkonflikt, braucht es wiederum attraktive Positionen, um auch irgendwie erfolgreiche Forscherinnen aus dem Ausland heranzuziehen. Und dann muss man die wieder mit Ressourcen ausstatten und muss man denen wieder eine gewisse Machtfülle geben. Aber ich glaube, diesen Zielkonflikt müssten wir aktiver thematisieren.
Sie stellen eine extrem gute und wichtige Frage, die wir jetzt allerdings in dieser Studie mal nicht aufgemacht haben. Und ich würde das sogar weiterziehen. Es gibt ja genügend sehr, sehr gute Beispiele, die zum Beispiel andere Zeitbudgetierungsmodelle haben, zum Beispiel wo Betreuung auch in die Lehrzeit eingerechnet wird und ähnliche Dinge. Da gibt es hunderte Beispiele. Das hat aber dann etwas mit einer sehr offenen Kultur, die wir haben in Österreich von den Universitäten. Das heißt, wir haben einfach Zielkonflikte. Also wir wollen alles sehr, sehr offen haben, wir haben und so weiter und so fort. Es war heute interessant zu sehen in der Grafik, dass sozusagen wir, zwar die Ausgaben sind hinaufgegangen, aber alle Pfeile lagen nach links sozusagen. Naja, erstaunlich. In dem Augenblick, wo die Hauptsache meines Geldes über Drittmittel kommt, heißt es, dass die Gruppe der sozusagen, ich nenne das in meiner Forschung die Industrialisierung der Forschung, also habe ich einfach sehr viel sozusagen Arbeiterschichte, wenn man so möchte, aber das meine ich jetzt einfach, um das aufzuzeigen, was da passiert. Und dadurch entsprechend verschieben sich natürlich Durchschnittswerte. Das heißt, man muss sehr vorsichtig sein. Ich habe meinem Kollegen gerade in der Pause gezeigt, einen Brief des FWF 1995 an das Ministerium, man möge doch bitte die Kinderbeihilfe beibehalten, weil sonst sind die Stipendien, ich betone, die der FWF den Diplomanten und Doktoranden gibt, noch viel niedriger, als sie eh schon niedrig sind. Das heißt, das war eine andere Zeit, bis 1990 wurden gar keine Doktoranden gefördert, wir haben das erst langsam rein, wir vergessen unsere eigene Geschichte ständig. Und ich glaube, das zu reflektieren, ist eine wichtige Aufgabe, um zu sehen, wo man sich hinentwickeln kann. Wir haben da eine Menge von Dingen, die wir noch mitschleppen, jetzt mal salopp gesagt. Das heißt, Ihre Frage ist völlig eine richtige, nur das lässt sich nicht durch Umstellen des Schalters machen, sondern wir müssen uns graduell überlegen, wie wir schrittweise von einem Zustand in einen anderen kommen und eine gute Qualitätsdiskussion, die quer zu den Gruppen hält, die kann nicht anders ausschauen für Tenure-Professuren als für volle Professuren und kann nicht völlig anders ausschauen für Leute, die reinkommen, als für Leute, die schon immer da sind. Also da ist Arbeit angesagt und das wäre jetzt meine, aber vielleicht hast du noch eine.
Wir hatten hier noch eine Frage, wir werden noch zwei oder drei Fragen nehmen, auch wenn wir schon ein bisschen aus der Zeit sind. Bitte, wer schneller ist beim Mikrofon, darf die Frage
wer den längeren Arm hat. Michael Hofer von der Universität Wien, vielen Dank für die interessante Studie, finde ich auch interessant, so eine 98er Professorin, ein Tenertrek-Professor und gesiegt hat die 98er Professur. Tenertrek wird in der Studie nicht behandelt, aber die Tenertrek-Studie sitzt neben mir, also gibt es ja auch in Österreich. Was ich so ein bisschen raushöre, ist eigentlich, also das Thema Open Rank, ja unbedingt, also da würde ich mir auch einen Push von der Unico erwarten, wir brauchen Open Rank Hiring. Ja. Und das Zweite ist, wir leisten uns in Österreich den Luxus, zwei parallele Professurensysteme zu haben. Das ist international irgendwie auch eigenartig und nicht finanzierbar und führt zu einer Vielzahl der Probleme, die Sie aufgelistet haben. Also das wäre auch eine zweite Stoßrichtung, sich für eines der beiden Systeme zu entscheiden, und das müsste der Tenertrack sein.
Absolut. Der Punkt ist, dass er Qualitätssicherungsdiskurse das nicht ab. Das war der Punkt. Wir haben ja begonnen, alles Material zu sammeln, und dann haben wir gesagt: Okay, für diese Frage, die man um uns gerichtet hat, ist das nicht der fruchtbarste Weg. Aber
ich würde es sogar mal anders formulieren. dadurch, dass so viel Aufmerksamkeit auf die Tenure-Track-Stellen kommt und sowohl auch so viel evaluative Aufmerksamkeit, war unser Gefühl, dass das wesentlich spannender ist, dorthin zu schauen, wo oft dann nicht so viel hingeschaut wird und nicht so viel darüber diskutiert wird, nämlich über die 98.
Ja, genau, das ist der Punkt. Gut, danke, dass du das gesagt hast. Ich habe mir gedacht, okay, ja.
Daniela Klammer ist da, also ich würde da gerne anschließen, weil diese Diskussion ist ja sehr innerösterreichisch. Wir sind ein sehr internationales Institut und ich merke bei unseren Postdocs, also die bewerben sich ja nicht nur in Österreich, sondern die sind geografisch extrem flexibel und wäre das nicht eine notwendige europäische Diskussion? Wir hatten das auch heute am Vormittag. Der US-amerikanische oder nordamerikanische Jobmarkt ist ja relativ homogen im Vergleich zu... Also die haben natürlich unterschiedliche Institutionen, ja. Das schon, also so Teaching-Focused, Research-Focused, Community Colleges. Aber in Europa gibt es ja zwischen den einzelnen Ländern große Unterschiede, was die akademischen Systeme betrifft. Und das ist für Postdocs nicht durchschaubar eigentlich. Also da müssten sie, also durchschaubar schon, aber die haben das von nicht so am Schirm. Und die Frage ist, ob es nicht gut wäre in Europa einheitlichere, also eben Assistant Professor Stelle ist ungefähr dasselbe in jedem Land. Und ist das... Ja.
Ja, aber sie haben halt, also ich habe lange ja in Frankreich gelebt und auch unterrichtet und ich kann Ihnen nur noch sagen, das ist eine andere Welt. Da kriegen Sie nach 2 Jahren haben Sie Tenure, wie viel man leisten muss, kann man darüber diskutieren mal und dafür nehmen Sie im Kauf einen absolut miserablen Gehalt. Und das sind halt so komische Trade-offs, die dann sozusagen, und dann wundere ich mich, dass Leute abwandern. Naja, ich denke mal, ich verstehe schon, warum gerade Italien und Frankreich abwandern, wenn ich mir die Gehaltsschemata anschaue, immer im Vergleich mit den Lebenskosten. Da muss man ja auch, aber in Amerika ist natürlich auch, in dem Augenblick, wo sie länger dort leben, merken sie halt auch, dass manche Dinge nicht ganz so rosarot sind, wie sie vielleicht, oder das Gras nicht so grün ist, weil natürlich das Leben in Amerika ein ganz anderes ist. Akademia geht gerade noch, aber wenn Sie die anderen Lebensumstände anschauen und so weiter, das ist wirklich eine andere Denke. Und was ich interessant finde im amerikanischen System, ist tatsächlich das wirkliche Tenure-Track-System, das wir übrigens auch in Europa haben. Wenn Sie an die TU München gehen, dann heuere ich dort einen Assistant-Professor und der kriegt sofort eine Ausstattung, weil von ihm erwartet wird. Und ich war auf einem, die haben so Monitoring-Begleitgremien und ich war Mentorin für eine dieser Tenure-Track-Stellen. Und da hat der Dekan, ich habe mich ein bisschen schockiert, muss ich offen sagen, bei dem ersten Meeting gesagt, schön, dass Sie sich bemüht haben, Forschungsgelder einzuwerben. Das nächste Mal möchte ich das Geld zu den Bemühungen sehen. Und ich bin irgendwie so aus einer österreichischen Kultur gekommen und habe mir gedacht, hui, das ist ein anderer Ton. Aber das Interessante ist halt, die buttern halt dann auch entsprechend Ausstattung und Geld und so weiter und sagen dann, na gut, dann erwarte ich auch eine Leistung von dir. Und ich formuliere das jetzt mal frank und frei. Dann musste ich ihm halt erklären, wie das in den Sozialwissenschaften funktioniert. Dann hat er gesagt, okay, da muss man halt ein bisschen mehr Zeit einplanen, aber das muss rüberwachsen, so ungefähr. Das war ziemlich salopp gesagt, aber das war schon eine klare Message. Und ich glaube, das ist der Unterschied, dass wir halt so mit halben Mitteln auf halben Wege und halben Umsetzungen halbe Dinge tun. Und das ist halt schon sehr österreichisch, wenn ich das sagen darf als Österreicher.
Natürlich, das ist die grillparzersche Tradition, das ist ja der Nationaldichter schon so vorgeschrieben.
Ah, okay, na dann.
Mit halben Mitteln und auf halben Wegen. Erfahrung ex-Uni Klagenfurt, jetzt nicht notwendigerweise auch ex-Unico. Wir machen Open-Rank-Ausschreibungen seit vielen Jahren, bisher nur 99, 98 parallel, jetzt erstmals auch inklusive Tenure-Track 99, 5, 6. Wie ist es möglich, indem wir patchen, also formal lassen wir 3 Verfahren anstoßen und parallel laufen und es wird halt dann nur eines zu Ende geführt. Bisher hat uns noch niemand beweisen können, dass das illegal oder rechtlich hochproblematisch wäre. Der zweite Punkt, wir hatten...
Das ist eine österreichische Lösung, wollte ich gerade sagen.
Kann auch sagen, kreatives Wagnis. Der zweite Punkt, ich erkenne viele der Debatten aus unseren internen Qualitätskriterien, Berufungsdebatten wieder. Wir hatten viele Debattenrunden, wie wir
Persönlichkeitseigenschaften von Kandidatinnen und soziale Kompetenz systematisch in Verfahren erfassen. Es wäre also hochgradig gewünscht, das zu tun. Ich warne nur davor, wahrscheinlich auch aufgrund meiner Deformation professionell als Psychologe, zu glauben, man lagert das an einen Personalberater aus und damit ist gut. Die BOKU macht es seit über 20 Jahren, schon zu Leopold-Merz-Zeiten. Aus einem ingenieurshaften Zugang, der Personalberater wird schon wissen, nach welcher Mechanik er das macht. Ich halte das für einen ziemlichen Humbug.
Wie definieren die Unis denn Befangenheit und wie gehen sie dann damit um?
Sorry, ich darf das nicht sagen. Er muss das sagen, er hat da immer etwas höflichere Formulierungen. Er ist derjenige, der das alles ausglättet, was ich vorher geschrieben habe.
Zunächst mal kann man sagen, das ist einer der Punkte, die wir jetzt sozusagen nicht so explizit diskutiert haben, weil sie sich tatsächlich nicht so stark unterscheiden wie manche anderen Punkte. Also es gibt keine großen Unterschiede. Es gibt Unterschiede darin, was man, oder ich sage mal, es gibt keine großen Unterschiede in der formalen Ausgestaltung. Ja. Natürlich, und das ist eine Sache, die wir natürlich wahnsinnig gern getan hätten, aber nicht tun konnten im Rahmen der Studie, wenn man in konkrete Verfahren beobachtend hineingehen könnte, könnte man dazu noch sozusagen viel mehr sehen. Das Spannungsfeld zwischen intern und extern, das da natürlich immer hineinspielt, ist eines der vielen, die da ganz, ganz stark hineinwirken. Wie geht man damit um, dass Menschen in der Institution bekannt sind, Beziehungen haben, dass sich vielleicht auch Menschen von außen bewerben, die Beziehungen haben. Das hat auch mit der Frage von formellen und informellen Kontakt. Wir haben interessante Diskussionen darüber gehabt, ob es nicht gerade ein informeller Teil mit Abendessen, Institutsführung, den Menschen, die nicht schon vorhergehende Kontakte haben, eigentlich Chancen einräumt, auch wenn es sozusagen aus mancher Sicht formal dann nicht mehr so kontrollierbar ist. Ist eine wichtige und spannende Frage.
Ja, und ich meine, in den Kommissionen selber, ich bin in meinem Leben sicher in unzählbaren gesessen, auch in verschiedenen Fächern, weil ich bin irgendwie so der, wenn man irgendjemanden braucht aus einem anderen Fach, dann optiert man mich hinein. Aber das ist schon sehr, sehr spannend, dass natürlich, wir haben alle Regeln, das ist ganz klar, die sind definiert, aber dann ist natürlich wahnsinnig viel auch Soft Knowledge in irgendeiner Weise. Ich habe mit dieser Person nicht zusammengearbeitet, aber die war schon 7-mal bei unserem Institut oder so irgendwie. Und gleichzeitig kenne ich sie jetzt persönlich. Also ich kann jetzt nicht sagen, ich habe da eine persönliche Beziehung und trotzdem ist da etwas da. Das heißt, es ist schon interessant und da finde ich, also da ist in Amerika aber nicht nur dieses, ich komme für längere Zeit, ich komme für 2 volle Tage dorthin, ich schaue mir den Kandidaten wirklich an, der muss reden mit den Profs, mit dem Dekan, mit den Studierenden, mit den Doktoranden, mit den und so weiter und die müssen dann alle ihre Einschätzungen abgeben. Und da wird halt sehr viel mehr Zeit investiert in diesen Auswahlvorgang. Und das ist halt schon eine interessante Frage, die man sich stellen kann. Und da muss man natürlich wieder den Realismus einschalten, sage ich immer, und sich anschauen, wie steht das in Relation zu anderen Ressourcen, die wir haben und so weiter und so fort. Also es gibt schon Modelle, wo man sagen könnte, über die könnte man ernsthaft nachdenken und die sind auch umsetzbar und so weiter. Und das ist ja auch ganz interessant, haben kleinere Universitäten eher Leute, die sich um alle Berufungskommissionen kümmern, während natürlich große Universitäten wie unsere, wenn da eine Person sich um alle Berufungen kümmern müssen, müssen wir die klonen wahrscheinlich oder so irgendwie. Also das ist nicht, hat etwas mit der Maschinerie zu tun, in der sozusagen Institutionen funktionieren. Und daher sind manche Lösungen umsetzbar oder auch nicht umsetzbar.
Wir hatten noch eine letzte Frage.
Ja, herzlichen Dank. Ich interessiere mich noch ein wenig für dieses Kriterium Passform, weil auf der einen Seite gibt es natürlich das Kriterienraster und die Universitäten versuchen, das möglichst vergleichbar zu machen. Dann natürlich der große und richtige Anspruch der Gleichbehandlung. Und diese Passform, ich bin selbst häufig Vorsitzende von Berufungskommissionen, scheint mir immer ein besonders unfaires Kriterium, weil wer passt nicht. Häufig sind die Kriterien alle erfüllt, aber die Kandidatin passt dann nicht quasi. Also das ist ja sehr subjektiv, wer in der Kommission entscheidet, was passt nicht und wie, inwiefern ist das überhaupt jetzt in so einem Kriterienraster überhaupt festzumachen, was ist eine passende Form sozusagen.
Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Danke auch dafür. Deswegen bin ich persönlich auch ein Fan, dass man sich sehr viel früher überlegt, was für eine Persona man auch haben wollen würde. Und nicht erst überlegt, wenn man schon sozusagen die Personen schon alle gesehen hat und dann sagt, na, die mag ich aber schon lieber als jene. Das heißt, was ich dann Passform definiere. Aber darüber zu sprechen ist interessant, weil implizit spielt es dann doch eine Rolle, wie sie dann das Zusammenspiel und sagen, ja, die hat zwar in der Forschung ein bisschen mehr, aber in der Lehre, schau, die hat dann auch noch das gemacht. Und so. Und denke, ja. Also da wird ja auch sozusagen in der Abwägung wird dann ja auch nochmal verhandelt. Das heißt, ich persönlich bin ein Fan davon, schwierige Dinge auch anzusprechen. Und zwar nicht erst anzusprechen, wenn wir über diese Person verhandeln, sondern anzusprechen, ob Passform, was denn Passform für einen bedeuten würde, dann kann man das auch vielleicht in einer anderen Form ansprechen, ohne in das, was sie, also was ich wiedererkenne und was ich genau, das wäre dann sozusagen der Joker. Wenn die Person alles erfüllt und ich mag sie nicht, dann sage ich halt Passform. Aber das soll es ja nicht sein. Aber es gibt halt schon dann auch bei ähnlichen Kriterienlage schon eine Frage, da ist eine bestimmte soziale Organisation am Gange in einer Institution, das sind bestimmte Betreuungsaufgaben essentiell und so weiter. Und wenn ich dann eine Person brauche, die das sozusagen mitträgt, dann ist es natürlich eine Frage auch der Passform. Und irgendwie müssen wir uns damit auseinandersetzen, ob uns das passt oder nicht jetzt, um das Wortspiel zu Ende zu führen.
Herzlichen Dank. Ich darf an diesem Punkt die Fragerunde auch abbrechen, damit